Hallo, wir sitzen jetzt zum zweiten Mal im Hackerspace für eine Aufnahme. Gegenüber sitzt der Christoph Brickler. Ja, wir wollten eigentlich vor wenigen Tagen zusammen mit Constanze ein Gespräch aufnehmen, haben das aber irgendwie verpeilt, uns zusammen zu treffen. Deswegen haben wir jetzt sozusagen hier zwei Einzelgespräche. Und ich will halt versuchen, mit Christoph jetzt so einige Fragen zu klären, die jetzt noch offen geblieben sind. Ja, hallo Christoph erstmal.
Ja, hallo. Auch hallo an alle Zuhörer.
Ja, der Christoph ist im Rahmen des Studios, des Sturas, so die Person, die sich so ein bisschen um das Thema Online-Wahlen, glaube ich, kümmert. Zumindest ist so quasi mein Ansprechpartner und der mir die Mails in der Gegend rumschickt.
Ist korrekt. Ich arbeite im Referat für Informationstechnologie mit und das beschäftigt sich aktuell mit den Online-Wahlen.
Genau. Wir hatten jetzt schon ein bisschen gesprochen zu den ganzen Thematiken. Was ich mit Constanze das letzte Mal schon so besprochen hatte, da war das gerade halbwegs aktuell, dass die Online-Wahl quasi vom Start weg irgendwie gescheitert war. Und du hast mir erzählt, du warst live mit dabei als Wahlbeobachter und kannst du vielleicht uns mal erzählen, was da genau passiert ist?
Ja, der Start dieser Online-Wahl ist natürlich öffentlich, deswegen war ich auch dort und konnte beobachten, wie das System gestartet wird. Dafür mussten halt mindestens zwei Wahlvorstände ihre selbst generierten Codes eingeben, um alle Module freizuschalten. Das Problem war schon beim Start, dass ein Modul nicht freigeschalten werden konnte, weil die Codes nicht funktionierten. Also scheiterte der Start erstmal daran und dauerte ungefähr eine Stunde, bis geklärt wurde. Und somit ist die Wahl über eine halbe Stunde später gestartet.
Aber woran lag das, dass nur das bei dem einen Modul gerade der Code nicht stimmte?
Also das kann ich auch nicht beantworten, wurde auch nicht bekannt gemacht.
Danach? Wurde dann die Wahl direkt abgebrochen danach oder wie ging es dann weiter?
Also ich war dann leider nicht bis zum Ende da, bis es gestartet wurde. Es sind auch die Wahlvorstände zwischendurch gegangen, weil sie Verpflichtungen hatten. Das Wahlamt hat halt mit der Firma Micromata telefoniert und halt an der Lösung gearbeitet. Und wie mir halt dann berichtet wurde, ist die Wahl mit ca. einer halben Stunde Verspätung dann gestartet. Also wurden dann zwei vom Wahlvorstand nochmal angerufen, damit sie vorbeikommen und den Rest freigeben.
Und was ist in der Zwischenzeit mit dem Rechner passiert, wo das gestartet worden ist?
Der war im Wahlamt und vermutlich unter keiner weiteren Aufsicht mehr.
Alles klar. Also das passt ja dann sozusagen zu einer sehr sicheren, ordentlichen Wahl. Wie man sich das so vorstellt. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Habt ihr dann alle hinter den Leuten gestanden und denen über die Schultern geschaut? Oder
also die hatten über einen Browser so einen Wahlvorstandsclient. Laut Beschreibung von Micromata muss der mit zwei Schlüsseln freigeschaltet werden, also zwei Vorstände. Und das wurde irgendwie nicht gemacht. Als ich da war, war der schon freigeschaltet. Dann musste man sich einloggen. Dafür wurde ein Fax mit Zugangsdaten geschickt.
Von Micromata.
Mhm. Und der Wahlvorstand hat sich dann halt eingeloggt und dann waren die in diesem Wahlvorstands-Administrations-Panel und konnten halt die Funktionen nutzen, wie zum Beispiel Online-Wahl freischalten. Das mussten sie, ich glaube, mehrmals ausführen, damit für jedes Modul Eingabe von Zugangscodes möglich war. Diese Codes haben die Wahlvorstände selber bei sich irgendwo generiert, mit irgendwelchen Anweisungen von Micromata. Ist mir leider auch nichts bekannt zu den Details. Die Eingabe war natürlich geheim, also da konnte man nicht direkt zugucken, weil die Schlüssel ja geheim sind. Aber man konnte sehen, dass halt kein Missbrauch an der Stelle stattfand, weil wir waren im selben Raum. Es bedarf halt immer zwei Eingaben, also von zwei verschiedenen Vorständen für ein Modul zum Freischalten. Also kann es auch keiner alleine freischalten.
Okay. Na gut, das wurde ja auch in der Präsentation so gezeigt. Also das.
Es gab zwar noch einen versiegelten Briefumschlag, wo weitere Zugangsdaten drin waren, falls irgendwas schief ging. Wo der war und ob das geprüft wurde, ob der geöffnet wurde, ist mir auch nicht bekannt.
Okay.
Schwierig.
Also es bleiben offensichtlich diverse Fragen. Ja, und dann war es ja so, also du hast gesagt, es ist freigeschalten worden.
Und bis auf das dritte Modul, das ließ sich nicht freischalten. Das, wenn ich mich recht erinnere, ist das Wahlverzeichnis und die Urne freigeschaltet worden. Und der Validator, der eigentlich auch dafür zuständig ist, dass keine Manipulation durchgeführt wird, der ließ sich irgendwie nicht aktivieren.
Okay.
Ja, das war auch merkwürdig.
Und dann ging erstmal nichts.
Nee.
Ja. Ja, und dann, wie gesagt, dann ist ja in dieser Pressemitteilung, die dann rausgekommen ist von der Uni.
Auch, nee, dann, genau, dann wurde halt die Wahl erstmal verspätet gestartet. Und einen Tag später wurden Fehler in einigen Stimmzetteln festgestellt. Was zum Beispiel wäre, dass nicht die Stimmabgabe möglich gewesen wäre, die eigentlich hätte möglich sein sollen. Also man konnte, glaube ich, nur 2 statt 3 Stimmen abgeben. Und daher hat dann der Wahlvorstand beschlossen, die Wahl abzubrechen.
Mhm.
Und auf seiner Sitzung vom 18.06. hat er beschlossen, dass die elektronischen Wahlen neu gestartet werden. Die werden dann vom 9.07. bis 18.07. durchgeführt.
Okay.
Was auch ein sehr kurzes Verfahren ist, aber das sollte halt noch in den Vorlesungszeit sein.
Also jetzt frage ich mich jetzt, wenn jetzt die Wahl dann dort neu gestartet wird, kriegen dann alle Studenten neue Briefe mit neuen Zugangsdaten oder bleiben die alten bestehen?
Es wird alles komplett neu angefangen, das heißt auch das Wählerverzeichnis wird neu generiert, somit werden auch neue Zugangskoden erzeugt und auch wieder Briefe rausgeschickt mit den Daten.
Okay.
Der Vorteil ist, Studenten, die sich zu spät zurückgemeldet haben, kriegen jetzt auch diesmal einen Brief.
Ja, da kann man ja, also eines der großen Vorteile für dieses System, wo zumindest in der Präsentation geworben wurde, war ja die Kostenersparnis. Und der Herr Rüttger vom Herr Rüttgers vom Wahlamt meint ja, dass die Hauptkosten dadurch entstehen durch Briefversand und Drucken und so weiter. Und dann kann man ja sagen, das war jetzt zumindest für die erste Runde erstmal ein kompletter Fehlschlag, weil es müssen ja jetzt schon immer mehr Briefe rausgeschickt werden.
Also die genauen Kosten liegen mir nicht vor, aber ich denke auch, dass jetzt durch den nochmaligen Versand die Kosten höher sind, als wenn die normalen Wahlen stattgefunden hätten über Brief- und Urnenwahl. Gut, ob das hier ein Fehler technischer Seite oder Personenseite ist, muss man rausfinden. Kann rein theoretisch auch bei normalen Wahlen passieren. Ist bisher nicht, soweit ich weiß. Schlecht. Also die Kosten werden sich jetzt auf mindestens genauso viel belaufen wie vorher
auch. Ja. Und aber um nochmal kurz zurückzukommen zu diesem Formular, also zu diesem Wahlschein und den 2 bis 3 Stimmen, die man abgeben kann, da frage ich mich, ist das denn niemals getestet worden? Also davon würde ich ja ausgehen. Und in der Präsentation klang es ja durchaus auch so, dass man das irgendwie mal ausprobiert und mal guckt.
Also laut Mikromata soll es ein Testverfahren geben, steht auch in den ihrer Beschreibung, die sie uns zukommen lassen haben. Das ist zwar noch von den DFG-Wahlen, also wir haben kein Material für unsere Wahlen bekommen. Und da steht drin, dass mit Testdaten eigentlich getestet werden soll. Gut, Testdaten, da sind auch die Wahlscheine anders. Also es könnte halt auch fehlerhafte Eingabe der Wahlscheine gewesen sein.
Okay.
Was eigentlich immer doppelt geprüft werden sollte.
Ja, okay. Ja, du hast ja schon gesagt, du warst hier als Wahlhelfer aktiv. Das heißt, es kann jetzt jeder Student irgendwie, wenn er möchte, Wahlhelfer sein. Sehe ich das richtig?
Also ich war als Wahlbeobachter aktiv. Und Wahlhelfer gibt es für die Online-Wahlen jetzt soweit ich weiß, nicht mehr, weil das Eintüten macht jetzt eine Maschine, da es weniger Material ist. Der Azubi vom SSZ.
Okay, das war einfach ein Versprecher von mir. Ich meinte Wahlbeobachter, also Wahlhelfer war falsch jetzt.
Genau, also Wahlbeobachter kann jeder Student sein. Die Wahlen sind halt ja öffentlich, die sollen ja auch nachvollziehbar sein, was ich bei der Software halt auch bezweifle, da es nicht jedem möglich ist, das nachzuvollziehen.
Genau.
Aber so die öffentlichen Akte werden in der Wahlbekanntmachung veröffentlicht, wann die stattfinden, und dann kann jeder zu dem Zeitpunkt ins Wahlamt kommen und zusehen.
Okay. Also du hast dich auch nicht vorher angemeldet, sondern du warst zu dem Zeitpunkt dann da und hast gesagt, ich möchte jetzt hier beobachten.
Es gab auch nur 2 Wahlbeobachter.
Okay, ja, das ist aber auch zu erwarten. Ja, wenn wir jetzt so ein bisschen weiter in den Wahlprozess gehen, also ich würde gerne mal ans Ende springen. Also irgendwann ist die Wahl ja abgeschlossen und der Wahlvorstand oder Wahlkommission, ich weiß nicht, wie es jetzt hier in Jena ist, bestätigt sozusagen die Korrektheit der Wahl. Weißt du, wer das ist und ob die das auch in der Form machen?
Also der Wahlvorstand muss das, soweit ich weiß, auch beschließen. Und es gibt Möglichkeiten, zu prüfen, ob eine Manipulation stattfand. Das Dumme ist, es lässt sich vermutlich auch nicht jede Manipulation feststellen. Aber man kann halt überprüfen, wie viele Studenten an der Wahl teilgenommen haben und wie viele Studenten, wie viele Stimmen abgegeben wurden. Und wenn die Zahl, also die Stimmenabgabe höher ist als die Studenten, die teilgenommen haben, dann ist auf jeden Fall eine Manipulation gewesen. Das sind so einfache Möglichkeiten, das zu erkennen. Da ich den Quellcode leider noch nicht eingesehen habe, ist mir noch nicht klar, inwieweit andere Manipulationen möglich sind. Der Validator verhindert zwar, dass das Wahlverzeichnis im Nachhinein verändert wird, also dass weitere Wähler hinzugefügt werden, aber die könnten zu Beginn hinzugefügt werden, was, soweit ich weiß, nicht öffentlich war. Also schwierig zu überprüfen.
Ja, weil die Konstanze hatte in unserem Gespräch halt von dem Fall in Österreich erzählt, diese ÖH-Wahl. Und dort war es halt am Ende so, dass der Wahlvorstand sich im Vorbereitungsprozess außerstande sah, die Korrektheit der Wahl dann zu bestätigen und ist gesammelt zurückgetreten. Also die zwei Vorstände sind halt zurückgetreten und damit war die Wahl damals also im ersten Schritt zunächst erledigt.
Also eine Wahl ist ja auch nur gültig, wenn dann auch die Bekanntgabe der Ergebnisse stattgefunden haben. Und das ist halt Aufgabe des Wahlvorstands, wenn der das nicht macht, dann ist natürlich die Wahl hinfällig. Genau. Was lustig ist, denn das Oberverwaltungsgericht von Thüringen hat auf Antrag von einigen Studenten, die den Stura vertreten, einen Beschluss herausgegeben, dass der Uni verbietet, vorläufig bis zum Abschluss des vorliegenden Verfahrens die Ergebnisse der im Sommersemester 2012 durchgeführten Wahlen bekannt zu geben.
Also sozusagen die Wahl kann zunächst erstmal kein offizielles Ende sozusagen finden durch die Bekanntgabe.
Nein, muss nicht.
Muss halt warten, bis...
Es ist zwar ein Eilverfahren eingereicht, aber die Eilverfahren beim Oberverwaltungsgericht dauern mittlerweile auch einiges. Also es könnte auch länger dauern, also mehr als ein Jahr. Es ist natürlich schlecht, weil bis dahin die Gremien, die betroffen sind, erstmal kommissarisch im Amt sind, was halt nicht den Studierendenraten die Fachschaftsräte betrifft, da sie keine Online-Wahlen durchführen.
Okay. Wir hatten das jetzt am Anfang schon mal besprochen, was passiert denn dann, wenn Studenten dann ausscheiden? Also das Verfahren läuft noch und irgendwann...
Also es gibt ja in den Gremien auch Vertreter, wenn da noch einer existent ist, dann rutscht er nach. Falls nicht, dann ist halt der Posten nicht besetzt. Also das heißt, wir könnten dadurch auch unsere Mandate in den Gremien verlieren. Das betrifft aber auch genauso die Uni, wenn das Personal nicht weiter beschäftigt ist, was in den Gremien ist. Was ja bei kurzfristigen Verträgen an der Hochschule ganz normal zu sein scheint.
Offensichtlich ist also quasi hier auf der juristischen Seite schon was passiert. Also es gab die Klage, die du erwähnt hast, vom Thüringer Oberverwaltungsgericht. Weißt du, ob es eine oder mehrere Klagen gab? Also hat das jetzt nur eine Gruppe von Studenten betroffen oder sind jetzt viele Studenten dahin gerannt, die jeweils einzeln gegen diese Wahl klagen wollten?
Das ist mir nicht bekannt, aber ich glaube, das wäre ja vom Verwaltungsgericht uns mitgeteilt worden, weil das hier alles dasselbe betrifft. Also hätte man die vielleicht in einer Sammelklage zusammengeschlossen. Aber 6 Studenten haben eine Sammelklage eingereicht.
Immerhin. Und jetzt hat sich Konstanze gefragt und ich mich auch, wenn man jetzt einen beliebigen Studenten auf der Straße fragen würde zu Online-Wahlen, könnte der aus deiner Sicht was zu Online-Wahlen erzählen? Und also weiß der überhaupt der normale Durchschnittsstudent sozusagen, dass Online, also dass Wahlen bzw. Online-Wahlen stattfinden?
Also gute Frage, kommt halt darauf an, wie man trifft. Ich denke mal, die Mehrheit der Studenten wissen vielleicht, dass es jetzt Online-Wahlen gibt, da diese auch über die E-Mail-Verteiler der Uni verbreitet wurden und auch Wahlunterlagen ist drinne stand, auch Infomaterial, welches weiß ich auch nicht, ist mir noch nicht unter die Augen gekommen. Aber wie das abläuft, denke ich, weiß fast kein Student. Wir haben zwar Materialien mittlerweile auch verbreitet auf Anfrage, wir müssen es leider dokumentieren. Steht also auch jedem Studenten zu, diese Materialien zu bekommen.
Okay.
Aber das war bisher ein geringer Teil, vielleicht 40 Studenten.
Ja, von 5.000 oder?
Also ja, von 20.000 an der Uni.
Ja, 20.000 an der Uni und ich dachte jetzt gerade an die Neueinschreibung, die ungefähr so viel sind. Ja, aber neben diesen Sachen, was plant ihr eventuell noch weitere Aktionen jetzt gegen diese Online-Wahlen?
Also in der letzten Akkürze mit der Wahlbeilage gab es auch zwei Texte, eins vom Wahlamt, was über die Online-Wahlen berichtet, und einen zweiten Text von uns, der das ein bisschen kritischer betrachtet hat, wo halt Probleme erwähnt werden über die Online-Wahlen. Das ist, was bisher lief, außer dass wir halt noch Materialien auf Anfrage verbreitet haben. Aktuell arbeiten wir im Sture an Flyern und an einer Informationsseite, wo halt die Studenten sich auch selbst informieren können. Dies wird, denke ich mal, die Woche noch kommen, aber ja, dauert noch ein bisschen.
Und was mir jetzt so einfällt, was eine Möglichkeit ist, dass man auch die Flyer in Mensas also auslegt, plant ihr sowas?
Ja, denke ich schon, dass die Flyer in Mensen überall ausgeteilt werden. Wahrscheinlich auch, wenn wir die Fachschaftsräte mit reinholen, dass die das auch mit den Hörsälen austeilen.
Okay, also dass auch Studentenschaft ein bisschen informiert ist, was da so passiert. Und was ich immer noch so ein bisschen irritierend finde, dass es in diesen Briefwahlunterlagen gibt es ja sozusagen diese Urabstimmung über Online-Wahlen. Mhm. Und gleichzeitig finden aber schon Online-Wahlen statt. Das ist für mich so ein bisschen anachronistisch.
Also die Online-Wahlen, die stattfinden, betreffen nur Gremien, die von der FSU sind, wo zwar auch studentische Vertreter sind, aber das sind keine rein studentischen Gremien.
Okay.
Die studentischen Gremien können laut Satzung aktuell keine Online-Wahlen durchführen, deswegen ist die Urabstimmung ja notwendig, die uns halt dann die Rechtfertigung gibt, die Satzung zu ändern. Und sollten auf jeden Fall alle Studenten daran teilnehmen, gegebenenfalls auch mit Nein abstimmen. Die Frage ist dann, wie es nächstes Jahr weitergehen soll. Es könnten eventuell dann Kosten für uns entstehen, die die Uni bisher übernommen hat. Hm. Das wird sich aber erst mal zeigen.
Ja, genau. Also ich denke, auf alle Fälle wichtig ist es, bevor ihr da überhaupt ein Kreuz macht, euch zu informieren, was Online-Wahlen sind, wo Risiken und Chancen vielleicht liegen, und dann dahingehend halt irgendwie eine Entscheidung treffen. Und vielleicht liefern die Podcasts euch da eine Entscheidungsgrundlage dazu. Wenn es jetzt da draußen interessierte Studenten gibt und die euch helfen wollen, an wen könnten die sich eventuell wenden?
Ja, auf jeden Fall erstmal beim Sture anfragen. Referat für Informationstechnologie, E-Mail-Adresse wäre rit@stura.uni-jena.de. Ansonsten immer mal im Büro reinschauen und fragen. Werden ja, denke ich, demnächst auch Flyer und Materialien rumliegen. Dann können uns auch Studenten, die nicht dran beteiligt sind, euch die geben. Wenn ihr mithelfen wollt, natürlich seid auch herzlich eingeladen. Ja. Schaut vorbei.
Genau, also das kann ich euch auch nur raten, geht vorbei. Und das Wichtigste aus meiner Sicht ist, informiert euch über die Online-Wahlen, macht euch selber ein Bild und entscheidet dann für euch, ob ihr das mittragen könnt und wollt oder ob ihr das lieber ablehnen wollt.
Die Hauptprobleme, die wir sehen, ist von der technischen Seite, dass es nicht 100% sicher ist, was zum Beispiel Man-in-the-Middle-Attacken möglich werden. Gut, laut Mikromata werden in den Unterlagen auch der Fingerprint des SSL-Zertifikats mitgeschickt. Das heißt, jeder Wähler ist verpflichtet, diesen zu prüfen. Die Frage ist, wie weit die Studenten in der Lage sind. Also gerade die nicht so sich auskennen. Dann sind die Systeme immer noch gegen verteilte DOS-Attacken nicht geschützt.
Genau.
Ist auch schwer möglich. Da könnte die Wahl auch über einen längeren Zeitraum blockiert werden. Zwar argumentiert Mikromata, durch die Länge des Wahlzeitraums ist das entschärft, aber jetzt die Wahlwiederholung scheint kürzer zu sein.
Und auf der anderen Seite muss man sich halt nur Länder wie Burma oder auch Lettland angucken, die ja auch über mehrere Tage komplett aus dem Netz weg waren.
Genau. Und so ein Botnetz, habe ich gehört, kann man ja günstig anbieten. Also technischer Aufwand wäre da auch nicht so hoch heutzutage. Ja. Dann ist Phishing auch zum Teil möglich. Da empfiehlt natürlich Mikromata, diese virtuelle Tastatur zu verwenden, um Phishing entgegenzuwirken. Würde ich dann den Studenten natürlich auch empfehlen.
Wobei, die virtuelle Tastatur schützt ja... Na gut, stimmt, auf der Phishing-Seite gibt es diese Tastatur halt vermutlich dann eher nicht.
Okay, also
Also müsste der Fischer sich ein bisschen anstrengen und dort auch eine virtuelle Tastatur einbauen. Genau. Und dann, ja, also das...
Also es ist nicht hundertprozentiger Schutz, es ist nur etwas Gegenwirken. Okay. Ist besser als nichts, aber halt nicht sicher. Gerade für die, die sich weniger auskennen, ist das halt ein Problem, weil denen ihre Stimme auch gefährdet ist. Die können da halt auch ausgetauscht werden. Ja. Was auch schwierig ist, durch die elektronischen Wahlen ist natürlich der Austausch der Daten, also der Wahlunterlagen, leichter möglich. Die PIN wird ja zusammengesetzt aus der Matrikelnummer und des Geburtsdatums, was ja schon mal ein Datenschutzproblem sein könnte, weil das auch an Mikromata übermittelt wird.
Also,
und die TAN wird nur zugesandt. Also wenn ausgetauscht wird über das Internet, das geht ja relativ schnell im Gegensatz zu Austausch von Papierunterlagen.
Welche über das Internet austauschen, das verstehe ich gerade nicht.
Man könnte durch Erpressung, weiß ich, TANs bekommen von den WLAN oder irgendwie anders abgreifen. Und es ist schwieriger halt Wahlunterlagen abzugreifen, zu fälschen. Das muss ja mit Unterschrift alles. Da ist die Hürde etwas höher, ist natürlich auch nicht so sicher. Am besten sind immer noch Urnenwahlen.
Also eine Frage, die sich mir nach wie vor stellt, ist, warum Mikromata nicht einfach die Matrikelnummer nimmt, ohne das Geburtsdatum, als Login-Kennzeichen.
Das ist eine gute Frage.
Dürfte ja also uniweit
eigentlich. Ich nehme mal, die wollten damit nur verhindern, dass das, also bei den Matrikelnummern brauchen wir ja nur durchprobieren. Wenn ein Geburtsdatum ist, das ist schon eine Kombination, die etwas schwerer zu erraten ist, die zwar möglich ist zu erraten, wenn man die Leute kennt oder soziale Netzwerke mal durchforstet. Ich denke mal, die wollten damit einfach nur die Sicherheit erhöhen, also bezüglich Erratbarkeit, aber ist nur gering.
Wobei die Diskussion hatte ich ja auch in der Präsentation mit den Mikromata-Leuten, die ja anfänglich auch der Meinung waren, dass das dieses Merkmal nicht mehr erratbar ist, also diese Kombination aus Matrikelnummer und Geburtsdatum, weil das eben mehr als 10 Stellen, oder sind 8 bis 10 Stellen oder sowas. Und ich meine, ich hatte es mit Konstanz das letzte Mal schon besprochen, das kann man sich sehr einfach überlegen. Also es kommen jedes Jahr 4.000 bis 5.000 neue Studenten, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, die aktuelle Matrikelnummer liegt in einem sehr engen Bereich und auch die Studenten, die anfangen, das Geburtsdatum haben ungefähr dasselbe Alter. Und dann kann man natürlich auch, was Konstanze sagte, bei bestimmten Zahlen dann auch weiß man, da kann nur eine 1, 2 oder 3 da stehen oder vielleicht noch eine 0 dazu. Und also das schränkt doch den Suchraum beträchtlich ein.
Genau, für eine automatische Überprüfung ist das dadurch einschränkbar.
Genau.
Was natürlich auch noch ein Problem ist, einige Fakultäten halten sich auch nicht an Datenschutz und veröffentlichen Prüfungsergebnisse mit Namen und Matrikelnummer. Und ja, über den Namen und sozialen Netzwerke kriegt man den Rest raus.
Ja, genau.
Also ist auch keine Hürde. Da ist natürlich halt auch das Datenschutzproblem an der Uni.
Aber gerade in solchen Fällen, jetzt nochmal so weg von der Online-Wahl, habt ihr da mal Kontakt zu dem Datenschutzbeauftragten der Uni aufgenommen, der da sich eventuell darum kümmern könnte?
Derzeit noch nicht, nein.
Okay. Weil das wäre ja durchaus dessen Aufgabe, hier da dem mal ein bisschen nachzugehen.
Was halt auch schwierig ist für einen Otto-Normal-Wähler, dass er die Wahl weder nachvollziehen noch überprüfen kann.
Genau, also das ist ja ein Closed-Source-System und schon da wird es einfach schwer, irgendwas zu machen.
Ja, auch dass oft das technische Verständnis fehlt, für einen Quellcode einzusehen. Und das läuft halt auch alles auf Servern ab, die nicht halt einsehbar sind. Ein Teil ist in Frankfurt in einem Serverpark und das WLAN-Verzeichnis ist an der Uni im Serverraum. Alles nicht auch nachvollziehbar für Studenten, die kriegen dann nur die Ergebnisse zu sehen.
Ja, genau.
Also wie das entstanden ist, ist einfach nicht nachvollziehbar.
Also für mich fängt das Problem schon sehr viel früher an. Also ich kann mich an die Präsentation erinnern, da wurde halt auch kurz dieser Ablauf, dieser technische Ablauf gezeigt, als da irgendwelche Tokens generiert wurden, hin und her geschickt wurden und da wurde irgendwas mit der Datenbank gemacht. Und also diese Präsentation ging vergleichsweise schnell durch und also gerade bei diese Beschreibung hätte ich mir einfach vorher gewünscht, um etwas länger Zeit zu haben, mir Gedanken zu machen, was passiert in welchen Schritten und schon von der Seite ist es, dieser ganze Wahlvorgang nicht wirklich durchschaubar.
Ja, genau, die Materialien, die wurden uns dann auch versprochen, weil wir in der Präsentation das angesprochen haben. Mhm. Wir haben auch sehr lange drauf gewartet, mussten immer mal wieder stochern, dass wir das kriegen. Mhm. Haben es halt auch erst vor kurzem bekommen. Mhm. Ist halt auch nicht so günstig, dass die Informationen ein bisschen dickflüssig zu uns kommen von Mikromata. Mhm. Also man muss wirklich schon teilweise betteln.
Okay.
Obwohl sie halt in dem Vortrag sich bereit erklären, alle Fragen zu klären und alles, was nötig ist, uns zu geben, aber halt also, sehr langsam.
Genau. Transparenz sind halt zwei Sachen offensichtlich. Ja, also wie gesagt, das zum einen ist also diese grundsätzliche Durchschaubarkeit des ganzen Wahlvorgangs problematisch und das für einen weniger technisch versierten Menschen wird das noch viel stärker ein Problem vermutlich sein.
Ja.
Und natürlich das, was du sagst, die Server stehen irgendwo, Daten werden hin und her geschoben und man hat irgendwie ein System, in das man eh nie reinschauen kann und wenn dann nur unter sehr strikten Bedingungen. Also das ist alles, mit dem transparenten Wahlsystem.
Ja, was okay. unsere Kritik auch war, ist, der Quellcode, der sollte halt vorher geprüft werden und signiert werden und dass dann auch genau dieser Quellcode kompiliert wird zur Anwendung, die dann auch eingesetzt wird. Mhm. Und da war halt Mikromata so der Meinung, naja, wir wollen es lieber selber kompilieren, damit die Gewährleistung auch gegeben ist. Also sie wollten es nicht in die Hände des Wahlamts unbedingt geben. Ja, und das schien auch nicht öffentlich gewesen zu sein. Ich habe auch nicht erfahren, wann das war und wer es gemacht hat.
Ja, das stimmt, das ist natürlich auch ein Problem.
Ich meine, der Code hätte manipuliert werden können. Das kann jetzt keiner wirklich so richtig nachvollziehen.
Ich meine, selbst dann, es gibt dieses immer wieder gern referenzierte Paper von Ken Thompson, dieses Reflections on Trusting Trust. Der hat ja damals auch quasi in diesem Ding halt gezeigt, dass man auch einen manipulierten Compiler haben kann, der aus einem sauberen Quellcode quasi ein manipuliertes Binary erzeugt. Also insofern würde auch diese Aktion auch nur begrenzten Schutz liefern, wenn man davon ausgeht, dass vielleicht der Compiler da Bösartigkeiten eingebaut hat.
Das ist allgemein das Problem bei technischen Systemen, die auf demokratische Grundprinzipien abgebildet werden sollen. Es ist die Nachvollziehbarkeit einfach schwer überprüfbar.
Genau.
Weil der Computer erstmal viel schneller arbeitet als unser Gehirn und somit auch viel mehr abarbeiten könnte und bis das alles geprüft wäre. Schwer.
Also das, muss man halt einfach gucken, was da genau was passiert. Ja. Ja, also ich persönlich, wie gesagt, ich würde mir halt wirklich wünschen, dass sich auch Studenten angesprochen fühlen, auch versuchen, ihr demokratisches Recht hier zu verteidigen, auch durchaus gegen Online-Wahlen zu verteidigen, weil also das, was Christoph gerade hier angedeutet hat, das sind eklatante Schwachstellen bei Wahlsystemen.
Ja, der Hauptgrund, den ja die Uni angibt, also zwei Hauptgründe, ist, warum sie ja Online-Wahlen einführen, ist erstens, um die Wahlbeteiligung zu steigern, da sie ja in den letzten Jahren nicht ganz so hoch war. Also von 2010 zu 2011 sind die Wahlen zum Senat von knapp 17% auf 16% eingebrochen und die werden auch nie mehr. Ich bezweifle, dass dadurch die Wahlbeteiligung steigen wird, weil oft ist es auch Desinteresse.
Ja.
Und der zweite Aspekt, den sie bringen, sind halt die Kosten, wobei halt dieses Jahr durch die Wiederholung das auch hinfällig ist.
Ja, genau. Also Konstanze hatte auch das Beispiel der GI-Wahlen, wo auch ja das Polias-System eingesetzt wird. Und auch da gibt es offensichtlich keine wesentliche Erhöhung der Wählerbezahlen. Also sie hatte wohl angedeutet, dass am Anfang, als es das erste Mal zum Einsatz kam, haben wohl viele aus Interesse das ausprobiert. Da gab es also in der Tat eine etwas stärkere Wählerbeteiligung.
Also
und dann nach einer gewissen Zeit ist es wieder auf den alten Wert zurückgefallen.
Der Wahlvorstand hat auch mitgeteilt, dass am Anfang, also es war ja ein Tag online, das Interesse am Anfang hoch war. 300 Wähler sollen teilgenommen haben. Die wollten bestimmt auch austesten. Interesse war da. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das halt über den ganzen Zeitraum durchgehalten worden
wäre. Ja, genau. Das ist halt immer so, wenn was Neues hat, man schönes Spielzeug und probiert das mal aus und irgendwann lässt das
Interesse danach. Ja, was ich auch noch bemängel, ist halt, dass aufgrund der Bequemlichkeit oft die Sicherheit vernachlässigt wird. Und das auch gerade auf Seite des Wählers dies vorkommt, weil auch ein Wähler ist dann in der Pflicht, halt ein sicheres System zu nutzen. Das sollte virenfrei sein, sollte schädlingsfrei sein. Er sollte halt die Sicherheitsmerkmale alle prüfen und das ist halt wieder nicht mehr bequem, sondern unbequem und das werden dann vermutlich auch viele nicht machen und das wäre schlecht.
Hm.
Das ist ein Kritikpunkt.
Ja, genau. Ja, was gibt es von deiner Seite sonst noch zu dem Thema zu sagen? Ich denke, wir haben jetzt doch relativ weitgehend alles erstmal erfasst, was aus Sicht des Tuchers, denke ich, wichtig und interessant ist.
Ich kann höchstens noch alle Leute aufrufen, Wahlbriefantrag bis zum 21.06. zu stellen. Das wäre Freitag.
Donnerstag,
also morgen.
Mhm.
Also damit könnt ihr halt auch verhindern, dass ihr ein unsicheres Wahlsystem verwendet und somit auf die altmodischen Briefe anzugreifen.
Genau, und ich versuche den Podcast möglichst schnell zu bearbeiten und rauszugeben, dass dieser Aufruf dann auch noch hoffentlich viele Leute erreicht. Ja, wie gesagt, beteiligt euch, informiert euch, guckt euch das Thema an und macht dann euer Kreuz an der richtigen Stelle. Und Christoph, ich danke dir für die interessanten Worte zu dem ganzen Thema Online-Wahlen und ich hoffe, das trägt doch durchaus dazu bei, dass der eine oder andere das kritischer betrachtet.
Ja, immer wieder gern.
Na dann, schönen Tag noch und tschüss.
Tschüss.